eating fun.
Moin, moin und herzlich willkommen zu einer GF der Talk Interview-Ausgabe. Und heute wird's international. Und wenn ich international sage, dann weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen kann, wenn einer mehr als eine Sprache kann. Bei uns in unseren Gefilden ist man ja schon froh, wenn die Leute diese Sprache, die sie in ihrem Land sprechen, vernünftig können. Und heute haben wir zu Gast Michelle Green. Und meine erste Frage ist, Michelle, wie viele Sprachen sprichst du wirklich fließend?
Fünf. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wir nehmen hier heute am Ostersonntag auf. Ja, ich spreche Schweizerdeutsch, ich bin ja Schweizerin, ich spreche Hochdeutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und ich lerne auch Italienisch, weil mein Partner aus Italien kommt und da will ich mich natürlich auch mit allen seinen Liebsten gut verständigen können.
Ja, Wrestling ist international, du bist anscheinend dann auch international. Kommen wir erstmal dazu, wenn man ein Mädchen aus der Schweiz ist, wie kommt man erstmal dazu, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, Wrestlerin zu werden, Michael?
ist eine berechtigte Frage, ne?
Ja.
Also mein Papa hat als Diplomat gearbeitet und wir sind halt im Ausland aufgewachsen, an verschiedenen Stationen. Und damals waren wir wohnhaft in Simbabwe tatsächlich während 2 Jahren an der englischen Schule. Und dann lief immer Bachelor und zuvor vor Bachelor lief immer noch der Schluss von Raw. Das hatte ich irgendwie dann so mitgekriegt als Teenager. Und so richtig los ging es dann aber erst 2015. Also man kennt das eigentlich von vielen von meinen Arbeitskollegen von Wrestlern, dass die das von klein auf von Wrestling fasziniert sind. Bei mir ist das so, ich hatte dann einen Zeitungsartikel gelesen über Cesaro, dass der US Champion wurde. Und habe dann über Wochenende das alles auf YouTube gebingewatcht und bin dann eingetaucht ins Wrestling. War auch gerade zeitgleich mit der Women's Evolution und damals wurde ich so nach dem Studium in einer kleinen Bude Schuhkartongröße und habe zu Hause immer Homeworkouts gemacht und mir immer Raw und SmackDown angeguckt und bin dann so eingetaucht und habe da meine Leidenschaft für entwickelt. Und das ging dann so weiter, ich erstmal als Fan, dass ich dann angefangen habe, Podcasts zu hören und über das auch verschiedene Freunde in der Catch-Szene jetzt vor allem in Deutschland auch kennengelernt habe. Dann gehe ich auch zu Live-Events, zum Beispiel von WXW. Und so wuchs das dann, bis ich dann nach Zürich zog. Das war im Frühjahr 2019 und dann habe ich angefangen zu trainieren. Auch auf den Aufruf von einer Freundin hin, die meinte, Mensch, du hast so eine Leidenschaft fürs Wrestling. Gehst die ganze Zeit ins Gym, geh endlich zum Wrestling-Training. Und das hatte sie mir dann am Silvester auf so eine kleine Konfettikanone quasi sogar geschrieben. Ich dachte, okay, machen wir das. Und dann ging ich zu meinem ersten Training bei der War Academy in Rohrbass und das hat mich total fasziniert. Und so hat sich das Ganze wirklich exponentiell über die Jahre gesteigert bis zu heute, wo ich meine Hauptberuf damals als Marketingmanager in der Schweiz aufgegeben habe und jeweils in der Welt reise, um Wrestling zu trainieren und auch Erfahrungen als Performerin zu sammeln.
Wrestlerinnen und Wrestler stellen sich immer gerne als sehr, sehr stark dar und müssen das natürlich auch für die Außendarstellung. Aber sind wir doch mal ehrlich, die Entscheidung, die du getroffen hast, ne, die ist mit so vielen Risiken auch behaftet. Und ich bin mir sicher, so wie du auch gerade sprichst, warst du dir dessen all bewusst. Hattest du manchmal das Gefühl, auf was für ein Himmelsfahrtkommando lasse ich mich da ein? Oder bist du immer fest davon überzeugt gewesen, dass das genau das Richtige ist? Gab es Momente für dich, wo du auch daran gezweifelt hast, das zu machen, was du jetzt quasi durchziehst?
Ich denke, es gibt immer Phasen, wo du in der Euphorie bist, wenn die Sachen gut laufen und manchmal gibt es wieder Dämpfer. Und ich sage immer, allgemein im Leben schwankt man ein bisschen dazwischen drin, dass man sich freut, wie weit man schon gekommen ist oder man denkt, Mensch, guck, wie weit ist es noch bis zu meinem Ziel? Und am Schluss kannst du eigentlich nur das beeinflussen, was du heute machst und dass du da halt dein Bestes reingibst und so vorwärts gehst. Aber es ist natürlich auch immer sehr ein kurzfristiger Zeithorizont, den du im Wrestling hast, weil sich halt total viele Sachen auch immer ändern können. Und ich finde eigentlich das englische Sprichwort Luck is when preparation meets opportunity gut. Also bleibst halt immer in Form, du bist immer bereit für eine Chance, aber du musst halt auch gucken, dass du am richtigen Ort zur richtigen Zeit bist. Das heißt dann halt auch manchmal irgendwo Backstage zu arbeiten zu gehen, um den Fuß in die Türe reinzukriegen, um wichtige Connections zu machen und das so aufzubauen. Und körperlich ist es natürlich intensiver. Ich hatte ja vorher einen Bürojob und jetzt ist es alles sehr körperlich. Und mein Alltag fokussiert sich halt auf das Training. Also einerseits zähle ich 3 Stunden Wrestling-Training, dann meistens noch 1 bis 2 Stunden im Fitness. Das ganze Kochen, Essen zubereiten. Dann ist man ja gleichzeitig auch sein eigener PR-Manager und Organisationstalent. Also es ist ja ein Mann- oder ein Frau-Unternehmen, was man dann schlussendlich als Wrestler ist. Und es ist sehr körperlich, also man hat meistens irgendwas, was einem ein bisschen wehtut oder was schöner sein konnte. Aber das ist auch der Weg, den man halt gewählt hat. Also man ist sich da auch bewusst, dass das damit zu tun hat. Und jetzt bei mir, bei meinem Kampfstil, überlege ich mir das natürlich auch. Also ich möchte ja lange wresteln. Also gilt es abzuwägen, wann man High-Risk-Manövers macht. Wir haben in der Schweiz auch Oliver Carter, der bei NXT UK ist, und hat immer gesagt, überleg dir, willst du wirklich irgendwie jetzt, das Beispiel damals war, eine Powerbomb auf die Stairs nehmen für 50 Leute ohne TV und Gage? Und da muss man halt abwägen, wie man seinen Kampfstil gestaltet und wie man seinen Körper dann auch einsetzt, damit man sowohl Erfolg hat, aber auch langfristig gesund bleibt, denn ohne Gesundheit wäre es natürlich auch noch herausfordernder.
Du hast was Interessantes angesprochen, Michelle. Ich bin immer ein Fan davon, wenn was Sinn hat. Und zum Beispiel, wenn 2 Athleten aufeinandertreffen bei einer Veranstaltung, wo sie noch niemals waren und keiner sie kennt, und gleich irgendwie so ein Tables- oder Ladder-Match von den beiden angekündigt wird, weil die das können. Ich finde, das schadet Wrestling mehr als es hilft, wenn man immer nur dieses, es muss immer höher, schneller, weiter sein. Ich finde das sehr spannend und würde dich da gerne fragen, wie ist es mit deinem Wrestling-Konsum? Hast du dann auch im Nachhinein viel altes Wrestling geschaut, um so ein bisschen Knowledge auch nachzuholen? Was ist damals passiert? Wie hat man Sachen dann und dann gemacht? Weil das war ja damals auch eher die Herangehensweise, dass man versucht hat, so gesund wie möglich, mit so wenig Mitteln wie möglich, aber trotzdem das Publikum zu überzeugen. Und das damals natürlich auch sehr, sehr erfolgreich. Heutzutage hat man das Gefühl, ohne so ein Deathmatch auf der Show, da fehlt vielen Leuten schon was. Wie ist deine Herangehensweise? Hast du alte Sachen auch nachgeholt, die du dir dann angeschaut hast?
Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, was man selber halt für eine Philosophie verfolgt. Jetzt, ich trainiere in Knoxville bei Dr. Tom Pritchard. Und da ist wirklich der Fokus halt auf die Basissachen gut machen. Es gibt ja auch das Match, das war John Cena gegen The Rock. Und es geht 30 Minuten lang. Und außerdem mit der Leg Drop von John Cena vom 3. Seil sind das alles Basic Moves. Aber die Charaktere sind, was das Ganze tragen und was das Ganze unterscheiden von einer Akrobatikaufführung. Und mich persönlich hat halt auch am Wrestling immer fasziniert, der Entertainment-Teil, das Sprechen, die Promos, wie gestaltet sich ein Charakter, und hat auch damit zu tun, dass ich jetzt als ehemalige Marketingperson oder jetzt auch sprachgewandte Person, das meinen Stärken entspricht. Entsprechend richte ich mir auch eher danach aus. Jetzt zum aktuellen Wrestling-Konsum. Ich bin immer up-to-date über die großen Ligen, habe immer auch ein bisschen Auge auf Mexiko, um da immer top informiert zu sein. Aber ich pick mir das dann eher heraus, was für Matches ich mir anschaue. Oder wenn jetzt jemand mir sagt, ja, schau dir doch mal das Match an, dann mache ich das. Aber es ist natürlich also ein Ding der Unmöglichkeit, jetzt irgendwie 40 Jahre Catchen aufzuholen.
Ja, es gibt Verrückte, die schaffen das, aber die sind dann vielleicht auch nicht Wrestler und müssen noch nebenbei, du hast erst was Spannendes gesagt, nämlich Training ist ein großer Punkt, aber natürlich auch Ernährung. Hast du dich schon immer gesund ernährt oder hast du dich dann versucht erst umzustellen, wo du dann auch aktiv den Sport betrieben hast, Michelle?
als ich mich dann angefangen habe, so auf den Weg zur Entscheidung zu begeben, das professionell zu verfolgen, habe ich mir einen Ernährungsberater geholt. Ich habe auch jetzt eine Ernährungsberaterin und die mir auch die Workouts schreibt. Mein Partner ist Fitnesscoach, der schaut, dass ich nicht so eine katastrophale Form bei den Übungen habe. Und bin da so organisiert, weil, also einerseits Apps are made in the kitchen, also auch immer, auf Englisch heißt das dann Food is Fuel, also Futter ist auch Nahrung und es ist auch oft Futter, weil es halt wirklich viel das typische Reis, Brokkoli und Hähnchen ist. Aber ich habe ja früher auch im Marketing, insbesondere in der Nahrungsmittelindustrie gearbeitet, ich hatte auch Blog auf Instagram. Es fällt mir nicht leicht, aber ich weiß, dass es wichtig ist, um meinen Körper so zu gestalten können, dass der die ganzen Strapazen aushält. Und deswegen ist die Ernährung sicherlich was sehr Wichtiges.
Wie lange bist du Stand jetzt im aktiven Wrestling-Training?
Ich habe im März 2019 angefangen. Und es gab dann eine verletzungsbedingte Pause. Insgesamt, würde ich sagen, habe ich jetzt etwa 1,5 Jahre Training und jetzt seit meinem ersten Wrestling-Match sind jetzt 4 Monate her und ich hatte jetzt gestern mein 21. Match. Genau, also meistens habe ich 2 bis 3 Auftritte die Woche.
Und sagen wir so, wärst du jetzt hier in Europa geblieben, ne? Stand jetzt wäre das Pensum eher schwieriger zu machen als in einem Land wie Amerika, was wirklich gerade auch in Sachen Wrestling sehr, sehr viele Möglichkeiten auch bietet. Hast du dir den Weg, wo du jetzt auch hingegangen bist, ist der explizit ausgewählt worden? Hast du dir vorher andere Wrestling-Schulen oder auch Gegenden angeguckt, wo man Wrestler werden kann? Wie lief das ab bei dir?
Ich habe erst in der Schweiz trainiert. Und da wurde mir immer auch die WXW Academy empfohlen. Ich war ich glaube, es müsste jetzt 2020 gewesen sein, weil ich 2-mal eine Woche bei der WXW, um auch das Gefühl zu kriegen, wie halt ein Vollzeittraining oder eine Vollzeittrainingswoche aussieht. Und hatte da einen super Eindruck von. Es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Es macht natürlich einen Unterschied jetzt, wenn du vielleicht vorher die Woche 12 Stunden trainierst und dann auf einmal 24 Stunden die Woche trainierst.
Wer waren da damals deine Haupttrainer, wie du bei der WXW damals warst?
Rotation und zu Teilen auch Robert Dreisker. Genau. Ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Bin jetzt auch am Schauen. Ich bin voraussichtlich jetzt im Sommer einige Monate in Europa, weil verschiedene meiner Freunde heiraten. Und dann möchte ich natürlich gut trainieren. Also ist in Planung, da wieder einen Abstecher zur WXW zu machen, um da auch eben von diesem tollen Training profitieren zu können. Und ich hatte dann im März 2020, war ich zurück von der Knieverletzung. Das war einfach eine Verstauchung, die einfach total lange braucht, um zu heilen. Dann war ja hier diese berühmte Pandemie. Das hat das Ganze natürlich auch ein bisschen verschleppt, einfach von wie viel Training ich da haben konnte. Und das war für mich einfach sehr ärgerlich, weil ich hatte jetzt dieses Ding, wo ich so Leidenschaft dafür in meinem Herzen dran hatte, konnte nicht trainieren. Und dann im November 2020 habe ich eine Freundin besucht in Mexiko und hatte dort trainiert. Und das gefiel mir damals total gut. Eben weil ich auch Spanisch spreche, konnte ich mich da total gut eingliedern. Und das ist eine komplett andere Kultur, weil dort das Wrestling halt nach Fußball und Boxen die drittgrößte Sportart ist. Also jeder kennt Wrestling, alle lieben Lucha Libre. Ich wurde da auch wahnsinnig unterstützt von den Medien gleich von Anfang an. Und so kam es dann im Herbst 2020, dass ich mich eben dazu entschied, meine Spartes darin zu investieren, meine Ziele als Wrestlerin zu verfolgen.
Das war der Punkt, wo du dir das erste Mal gesagt hast, komm, mein Job, der ist schön und gut, aber ich möchte jetzt meinen Traum quasi leben. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja. Also ich dachte mir, schau, wenn wir jetzt eh alle sterben, dann will ich nicht irgendwie vom Blitz getroffen werden und mir sagen, oh Mensch, aber diese PowerPoint-Slide-Folie, die hast du aber ganz toll gemacht. Hab ich gedacht, ja, Leben ist kurz. Mach, was dich glücklich macht, verfolge deine Leidenschaft, sagt dein Liebsten Cecilia Pass. Und habe mich dann erstmal für 3 Monate bin ich nach Mexiko gereist. Die USA war damals auch gar kein Thema, weil das nicht offen war. und habe dann in Mexiko trainiert, Lucha Libre. Und nach den 3 Monaten, weil ich dachte mir so, 3 Monate ist jetzt noch gerade so eine Zeitfrist, wo du vielleicht noch planen kannst, auch in der Pandemie, wurde mir dann empfohlen, dass Thunder Rosa in Texas verschiedene Frauen, also eine Gruppe an Frauen trainiert. Und so bin ich dann nach Texas gelangt. Das war dann im Mai, Juni. Thunder Rosa hatte eine Schule mit Jazz und Ronnie Mac. Mhm. Und dort war ich dann 2 Monate am Trainieren. Und ich hatte also ganz viele verschiedene Trainingseindrücke. Und ich habe aber immer darauf gehofft und gewartet, dass irgendwie alles so anfängt, so Klick zu machen, ne? Und es kam und kam nicht. Und das hat mich gefuchst. Und da kam irgendwie für mich so die Realisation, ja, mein Problem ist ein bisschen, dass ich nicht die Basics konsistent an der Schule lernen konnte, eben durch diese ganzen Unterbrüche auch. Und da habe ich mich informiert, was es für weitere Schulen gibt und auch was die für eine, was für Erfolge die verzeichnen könnten. Und bin so eben nach Knoxville gelangt zu Dr. Tom Pritchard. Habe dann nochmal 3 Monate ein komplettes Anfänger Schulung, Training mitgemacht. Und das war wirklich für mich da ist so das Licht, hat alles angefangen zu leuchten und sich anfangen zusammenzufügen. Weil du kannst am Schluss kein Haus auf Sand bauen, ne? Also wenn du kein Fundament hast, dann hält halt nichts. Und das können, ich habe ganz viele Kürsachen schon gelernt, in Mexiko mitgekriegt, aber wenn es halt auf nichts fußt, dann versandet das irgendwie, ne?
Und, ja. Ich sag mal so, ne, wenn du einen Moonsault kannst, ist super, aber wenn du dann keine Seile laufen kannst, wird's schwierig, ne?
Ja, oder wenn du nicht auf die Seile hochkommst, ist auch blöd, ne? Ja. Oder Eröffnungssequenz, Moonsault, okay, ja. Weil wir wollen ja auch, also, ja, es geht ja darum, ich sage immer, es ist ein Live-Action-Spektakel und da gibt's ja auch Handlungsstränge und Dramaturgie, die zu berücksichtigen sind.
Sollte es
so. Und das Ganze muss ja auch zu einem dann passen, also als Charakter, als Persona. Gibt ja ganz viele verschiedene Rädchen. Und mir gefällt es sehr gut hier auch eben dann über diese insgesamt dann verschiedenen 2 bis 3 Jahre habe ich dann auch angefangen, eben mir viel Gedanken zu meinem Charakter zu machen und wie ich auftreten möchte. Und so sind wir auch bei Michelle Green gelandet.
Ist das 100% deine Idee gewesen oder kamen auch da also Einfluss von anderen Menschen, die gesagt haben, Mensch, das wäre was für dich, mach das so. Wie kam das zustande?
Nö, mir ist bewusst vom Marketing her, dass mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich 5 Sprachen spreche. Ich habe mir überlegt, was gibt es in der Schweiz, was allgemein bekannt ist? Schokolade, Käse und Geld. Jeder, okay. Geld, das kann ich gut verkaufen, kann ich was kreieren. Und dann einfach ganz viel geübt, immer wieder Inputs gekriegt. Michelle Green hatte mal einen anderen Nachnamen, aber ansonsten ist es eben durch viele Feedbacks von verschiedenen Coaches, aber das ist meine Kreation.
Wann kam es zum ersten Kampf und wie hast du dich davor gefühlt? Weil ich habe von vielen hier gehört, dass die meisten den ersten Kampf vergessen wollten im Nachhinein. Vorher hatten sie sich drüber gefreut. Wie war es bei dir? Wie war dein erster Kampf für dich? Wie war deine Vorbereitung? Wann hast du davon erfahren? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Ja, ich hatte mein erstes Tag Team Match Ende November 2021 und dann das erste Singles Match war im Dezember, am 4. Dezember. Mhm. Und für mich war das einfach, ja, endlich. Also mir war es einfach wichtig, dass ich mich also bereit fühlen, ist immer ein bisschen Ding, ne? Weil im Leben fühlt man sich nie für irgendwas bereit, ne? man wünscht immer, man wäre schon weiter.
Hast du dich vorbereitet genug gefühlt, wäre dann ja die richtige
Ich habe mich Frage. Definitiv vorbereitet genug gefühlt, ja. Ich sollte eigentlich erst am 7. Dezember mein erstes Match haben. Und dann kam aber in der Woche ein Kollege von mir, Dylan McQueen, rein, meinte, ja, hier bei unserer Promotion, wir brauchen noch wen, hast du Zeit, Donnerstag? Ist so, klar, gehen wir hin. Habe ich das, und habe mich da vorgestellt. natürlich so getan, als ob ich total, also ich habe schon ganz viele Matches gehabt, auch Singles, ne? Und erst als das Match nach vorbei war, habe ich dann mal drum gesagt, ja, war jetzt mein erstes Singles, danke. aber hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, war auch eine positive Erfahrung. Jetzt gerade gestern habe ich gegen Jazzy Yang gekämpft. Das ist die Tochter von Jimmy Wang Yang. Und sie hatte schon ganz viele Tag-Team-Matches, weil viele Booker auch insbesondere sie und ihren Vater buchen wollten. Und dann war das jetzt gestern ihr erstes Singles-Match auch. Und sie hatte auch eine positive Erfahrung. Und das hat mich sehr gefreut, das auch so weitergeben zu können.
Das heißt, dann warst du ja so ein bisschen in dem Match dann auch in einer anderen Rolle, schon mit mehr Erfahrung dann. Wie ist das überhaupt, wenn man sich vorstellt, wie geht das vonstatten? Du hast eben schon was genannt, man wird angesprochen. Bewerbst du dich auch effektiv bei Promotions und sagst, ich möchte für euch arbeiten, das ist das und das ist mein Resümee. Wie läuft sowas ab bei dir?
Mir ist das Professional und Professional Wrestler sehr wichtig. Auch dadurch, dass ich halt in der Wirtschaft gearbeitet habe und als Marketingperson. Als ich dann bereit wurde, Kämpfe zu haben, habe ich eine Art wie eine Setcard erstellt. Das ist ein Bild, wo alle meine wichtigsten Infos drauf sind und habe dann ein Anschreiben vorbereitet und ganz viele Promotoren angeschrieben, eben, dass ich gerne mit ihnen arbeiten würde, warum, wer ich bin, was wir zusammen machen können, wann ich verfügbar bin, all diese verschiedenen Themen. Ein Kollege von mir ist Grafiker und auch Wrestler und der hat mir auch geholfen, das zu gestalten. Und ja, dann ist das nicht anders, als wenn ein Musiker irgendwo auftreten möchte, dass man ganz viel anschreibt, oft hört man nichts. Und dann schreibt man so lange, bis man entweder, also bis die Antwort ja ist. Ja, so immer, guck, ihr könnt mir jetzt helfen oder nicht, aber ich werde es schaffen, mit oder ohne euch. meine Philosophie ist, mir geht es darum, das Wrestling auch besser zu machen, das nach vorne zu bringen. Und ich bin sehr ehrgeizig. Ich habe auch eine Excel-Sheet, da steht drauf, wen habe ich angeschrieben, auf welcher Plattform, wann das letzte Mal. Kann ich mal nachgucken,
wer
angeschubst werden soll. Ich schicke auch immer Links mit zu meinen Promo-Fotos, zu meinen letzten Matches. Weil du kannst ja auch, also ist ja auch verständlich, dass wenn du jetzt anfängst, dass jetzt nicht irgendwie deine Nummer 1 war vielleicht schon sagt, ja, sofort Main Event. Aber das ist ja dann auch total gerechtfertigt, wenn du vielleicht 1, 2, 3 oder wie viele Monate auch immer, wenn du immer schreibst, hey, hallo, ja, ich habe immer noch Interesse, bin immer noch verfügbar, hier übrigens meine letzten Matches. Genau, da geht es einfach dranbleiben, weil, also, ja, am Schluss ist es ein großer Markt und in den USA ist halt auch das Schöne eben, dass es viele Veranstaltungen gibt, denn ja, wie bei jeder Sportart oder allgemein jeder Fähigkeit ist es einfach wichtig, dass du Wiederholungen und Übungen sammelst. Und das schätze ich hier in den USA sehr. Jetzt arbeite ich auch mit OVW zusammen in Kentucky und sammle so Fernseherfahrung, was auch nochmal anders ist, wenn du im Live-Fernsehen bist und wirklich dann ganz klar nur eine gewisse Zeit hast. Ja, deswegen gefällt es mir gut, hier diese Erfahrung sammeln zu können, wenn natürlich auch mir die Heimat fehlt und meine Liebsten auch.
Ja, ich habe dich ja auch schon kennenlernen dürfen bei der WXW, bei einem Karat draußen, glaube ich, gab es die schöne Stelle, schöne Grüße übrigens, Stefan, ich weiß, du wirst das hier anhören auf jeden Fall. Und da habe ich gemerkt,
gehst du da schon?
Du bist eine sehr, sehr offene Person, aber auch eine sehr, sehr nette Person. Wenn ich mir jetzt die Sachen, die ich mir auch bei YouTube anschauen konnte von dir, das mit dem sehr, sehr offen und so, das merkt man, du weißt, was du tust vor der Kamera, du weißt, wie du sprichst, du hast ja eben auch erklärt, dass es auch nicht von ungefähr kommt, aber wie kommt man dazu, wenn man wirklich so nett ist wie du, und das meine ich wirklich ernst, dann diese absolut böse Frau beim Wrestling, und ich nehme das Wort ungerne zu spielen. Die Cuala de Vil quasi der Wrestling-Szene im Endeffekt. Also ich finde das sehr spannend, wie du das machst und auch wie du dich da verkaufst. Wie kriegst du diese Transition hin von der Person, die du eigentlich bist, zu dem, was du da porträtierst?
Es ist ja immer man lernt ja immer, dass die besten Wrestling-Personen sehr viel mit einem selbst zu tun haben. Und ich denke, das Scharfzüngige, das habe ich sehr wohl. Ich bin nur halt, also jetzt als Privatperson denke ich deutlich diplomatischer. Und ich weiß auch, dass man muss nicht jeden Kampf kämpfen. mir macht es einfach viel Spaß, auch mit Wortwitz oder Schlagfertigkeit dann die Leute gegen mich aufzubringen. Und das im Wrestling auszuleben. Ich denke, das ist so irgendwie die Kurzversion davon. Und es ist halt auch in der Natur der Sache, jetzt als Ausländerin irgendwo zu sein. Und mein Alleinstellungsmerkmal ist halt, dass ich 5 Sprachen spreche. Und das ist etwas, was andere nicht können. Das macht mich in diesem Aspekt besser als andere. Und wenige Leute mögen es, wenn andere besser sind als ein. Und ja,
du drückst ihn jetzt ja aber auch schon sehr aufs Auge, muss ich fast sagen, wenn man sich deine Promos anguckt. Also das ist schon sehr, sehr spannend, wie du die Leute auch so ein bisschen, du hast eben Wortwitz genannt, auch so auf die Schippe nimmst. Hast du diese Sachen?
Ja, die Leute haben ja auch ein Kurzzeitgedächtnis, also ist ja auch in sozialen Medien so. Du hast nur eine sehr kurze Zeit, um deine Nachricht rüberzubringen. Ja. Und dann musst du ihn halt immer und immer wieder sagen, dass du Michelle Green bist, dass du 5 Sprachen bist und dass du die Beste bist. Sonst merken die das nicht.
So sieht ja. Nimmst du dir die Zeit, das vorher auch zu trainieren? Das heißt, wenn du sowas planst oder eine Promo machen musst, dass du die für dich auch nicht 1000 Mal, aber öfter durchgehst, vielleicht auch vom Spiegel, wie du wirkst. Ist das so? Machst du das so?
Wir haben jetzt zum Beispiel bei Dr. Tom Pritchard mittwochs immer Promo-Class, wo einfach auch das schlagfertige Auftreten geübt wird, auch die Charaktere, und er macht das immer ganz goldig. Also er macht dann auch, wenn jemand vielleicht nicht so überzeugend war, dann spricht er nochmal die Inhalte dieser Person, aber als wie er es machen würde, vor. Es ist auch immer sehr amüsant, also es ist besser als Fernsehen, wie er das rüberbringt. Und so übst du das, weil nur wenn du es halt in Automatismen verwandeln kannst, dann funktioniert das nahe auch im Ring. Und die Inspiration holst du dir eigentlich immer wieder. Also jetzt zum Beispiel, manchmal sagt dann irgend so jemand aus dem Publikum zu mir, boah, du bist voll hässlich. Sag ich, ja, okay, danke, ich habe versucht, wie du auszuschauen. Und das überlegst du dir halt irgendwie vorher oder hast du vorher mal gelesen. Mhm. Oder dann auch, jetzt gestern hatte ich auch eine Promo vor dem Match. Wir waren an einem neuen Ort, kannten mich nicht. Also hatte ich Mic-Zeit, habe da auch gesprochen. Und die haben mich halt nicht verstanden. Und das bringt dann halt die, insbesondere die Amerikaner, auch vielleicht noch in ländlicheren Gegenden, gegen einen auf, wenn sie nichts verstehen. Und dann haben sie mir auch Watch-Chance gemacht. Und ich erinnere mich halt daran, dass Alexa Bliss auch genau dasselbe hatte. Und habe dann auch ihren Spruch in dem Falle ausgeliehen. Und es war halt, if you're stupid, say what? Und dann, what? Und dann, exactly. Dann war Ruhe im Karton. Ne?
Das heißt, ist es bei dieser...
Ich werde immer das letzte Wort haben. So.
Zu Recht, ja. Dann vielleicht auch. Ist es in dieser Promo-School, wie du sagst, dann auch so, dass ihr zum Beispiel ad hoc ein Thema gesagt kriegt und zu dem ihr dann eine Promo machen müsst? Ist das so, dass das so dann auch abläuft?
Ja, haben wir auch manchmal. Meistens hast du eben vielleicht irgendwie eine Show, die dann demnächst kommst und nimmst das auf, weil... Eben, also Dr. Tom Pritchard hat 20 Jahre in der WWE die Nachwuchstalente ausgebildet. Der hat The Rock ausgebildet, Kurt Angle ausgebildet, Natty Neidhart, ganz viele. Und da will ich sein Feedback hören, was er sagt. Deswegen gehe ich da auch immer wieder hin. Und ja, manchmal gibt es da einfach, dass Worte reingeschmissen werden. Wir reisen natürlich auch immer sehr viel als Wrestler. Jetzt gestern war es 3 Stunden Einweg und ist man abends noch zurückgefahren, aber gab auch schon Shows, die 6 Stunden weg waren mit dem Auto Einweg, und da fährt man dann Samstagmorgen los, Show, und dann wieder zurück. Und manchmal machen wir das auch auf...
Wie es hier dann in Europa
ja, genau. Ist?
Okay.
Ja. Und ich habe ja auch kein Auto, also bin ja zu Besuch hier. Und ich organisiere mich dann immer, dass ich mit irgendwie mitfahren
Und da, jetzt muss ich mal
kann.
was dazu sagen. Dann ist es ja beeindruckend, welches Networking du dann auch noch an den Tag legst, weil wenn man dein Social Media verfolgt, du bist halt überall, ja, habe ich das Gefühl, ne? Und man sieht dich bei solchen Sachen. Ist dir das wichtig auch, dass du wirklich deine Person dann auch bei Sachen, wo du gar nicht gebucht bist oder sonst irgendwas und wo du da sein kannst, dass du dich dann da auch präsentierst?
Auf jeden Fall, also es gehört auch dazu. Ich war schon eben bei Mission Pro Wrestling, habe ich verschiedene Mal Backstage ausgeholfen, bei NWA. Ich bin nach Dallas, Texas jetzt geflogen zu WrestleMania. Schließlich hatte ich einen Stand bei WrestleCon. Ich habe da meine Visitenkarten, so meine Business Cards, die ich Leuten abgeben kann. Ich habe bei Ziggy Dice Kontakte geknüpft und war da Backstage am Arbeiten, bei den Impact-Shows. Also am Schluss habe ich, glaube ich, an dem Wochenende 7 Shows oder so gesehen. WrestleMania habe ich nichts gemacht, habe ich einfach geguckt, auch im Stadion. Aber 5 Shows habe ich gearbeitet an 2 Tagen, weil es auch viel eben um Networking, wie du sagst, aber auch einfach Bekanntschaften geht. Und es hat auch damit zu tun, dass vielleicht erfahrene Wrestler sehen, wie hart du arbeitest. Und dann, wenn irgendwann mal was frei ist, dann sagen sie, hey, aber die hier, die habe ich doch schon überall jetzt gesehen. Gib doch der eine Chance. Ich weiß, deren Stuff ist gut. Ihre Promos sind total stark. Nehmt die doch. Und dann wirst du halt die Person sein, die die erste auf der Liste ist, die die Leute erkennen und bei sich im Kopf haben. Genau. Und was ich vorhin noch sagen wollte, wegen den Fahrgemeinschaften, manchmal machen wir das auch da, dass dann halt irgendwelche Worte reingeschmissen werden und dann machst du halt eine Promo drüber oder sagst was dazu, um das ein bisschen zu üben. Genau. Ja, so wird das immer ein bisschen aufrecht gehalten. Und mir macht das halt auch enorm Spaß, jetzt die Charakterarbeit.
Bei AEW gibt es ja im Moment die Geschichte, wo es darum geht, eher Wrestling oder Sports Entertainment. Wenn ich mir so anhöre, was du hier auch gerade erzählt hast, bist du ja eigentlich ein Kind der Sports Entertainment Zeit und der reinsten Güte. Du hast ja quasi das richtige Wrestling damals gar nicht so mitbekommen. Ist es auch so, dass du das auch präferierst, dieses so ein bisschen Glamour, dieses bisschen mehr Show als das Schnöde in der Halle abcatchen?
Ich persönlich mag einfach Charaktere sehr gerne. Also jetzt Wrestler, die mir besonders gut gefallen, sind Charlotte Flair. MJF ist super entertaining. Jericho erfindet sich immer wieder neu. Ich gerade überlegen, ob ich gerade irgendwie ein Wichtiges noch vergesse. Roman Reigns ist total stark geworden, am Mikrofon. Ja, das sind so einige von denen, die mir besonders gut gefallen.
Also larger than life auch so ein bisschen, wenn man
Ja.
das mal so überfliegt. Ist
Ja.
das auch wichtig? Hier in Deutschland wurde so oft gesagt, auch von Leuten, die schon lange im Business sind, ja, es ist halt schade, dass du dann halt Leute im Ring siehst, die im Endeffekt auch neben dir Rasen mähen könnten, weil sie dein Nachbar sind und auch genauso aussehen. Glaubst du, ist es wichtig, sich als Wrestler dann auch als diese larger than life Figur zu verkaufen?
Mir persönlich ist es einfach sehr wichtig, weil ich investiere mein Erspartes darin. Ich setze auf mich. Ich trete professionell auf. Das hat damit zu tun, ich komme immer in schicken Kleidung zu der Venue. Ich bin immer ready, falls jemand noch eine Backstage-Promo oder sowas haben will. Wenn ich sonst was helfen kann, ich helfe beim Aufbau, ich helfe beim Abbau. Sollten alles Selbstverständlichkeiten sein. Hat für mich halt damit zu tun, professionell aufzutreten und ein wertvoller Mitarbeiter auch zu sein am Schluss für die ganze Promotion. Deswegen ist mir das auch sehr wichtig. Und ich glaube, irgendwie vor einem Jahr oder so war ich mal bei einer Show und dann habe ich mich danach umgezogen. Und dann war ich halt in Trainerhose und so. Ein Fan hat ein Foto von mir gemacht. Ich fand das Foto super schrecklich. Hab ich geschwind, so, das machen wir nie mehr. Und deswegen, ich bin auch immer nach der Show immer piekfein angezogen. Und ja.
Was glaubst du, ist das
Immer ready.
Wichtigste, Michelle, was du gelernt hast im Wrestling, was dir aber auch eher im normalen Leben sogar weiterhilft? Gibt es da irgendwas, wo du sagen könntest, das hast du mitgenommen jetzt schon durchs Wrestling?
Ich denke, was ich sehr faszinierend finde, ist einfach, wie viele verschiedene Leute von verschiedenen Lebenshintergründen du kennenlernst. Ich finde das einfach immer sehr faszinierend. Am Schluss, jeder hat irgendwie seinen eigenen Weg und seine eigenen Ziele. Manchmal geht man den Weg zusammen. Manchmal gibt es auch Interessenskonflikte, wo dann halt verschiedene Zielkonflikte entstehen. Aber ich denke insgesamt, dadurch, dass ich mich jetzt auf den Weg begeben habe, also ich bin eine total andere Person als vor 3 Jahren, würde ich sagen. Sicherlich auch irgendwo ein bisschen gelassener, weil Wrestling auch viel warten ist.
Ja.
Genauso ehrgeizig, aber ja, mir gefällt es gut. ja, ich denke eigentlich einfach so der positive Ausblick aufs Leben, und es ist einfach sehr schön, etwas verfolgen zu können, was einen mit Leidenschaft und mit Freude erfüllt. Das ist ein riesiges Privileg, und das bin ich mir auch bewusst.
Absolut. Ich habe im Blick habe ich gelesen. Ich weiß, dass es nicht wahrscheinlich ist. Ich weiß aber auch, dass es möglich ist. Und das finde ich erstmal sehr, sehr schön formuliert. Und zweitens, wenn ich dich dazu was fragen dürfte, wie sieht dein Plan aus, wenn du jetzt so die nächsten 2-3 Jahre so überschlagen würdest? Was sind die Ziele, die du dir auch vielleicht in der Zeit gesetzt hast, Michelle?
Nur 2-3 Jahre ist ja ewig. Ich weiß jetzt, was bis etwa Juni so knapp passiert. Aber ja, grundsätzlich, mein Ziel ist es, ins US-Fernsehen zu kommen in diesem Jahr, ins nationale TV. Und ja, dann würde ich gerne vom Wrestling leben.
Na, dann hoffen wir auf jeden Fall. Und ich hoffe auch alle Hörerinnen und Hörer hier hoffen das mit, dass du deinen Traum weiterleben kannst. Du hast erst was Spannendes gesagt, bevor wir jetzt hier zum Ende gehen, dass du auch gerne in Europa natürlich weiterarbeiten möchtest. Du hast auch gesagt, du bist im Sommer da. Wir wollen hoffen, hast du erst im Off-Gespräch auch gesagt, dass die Termine dann vielleicht nicht gerade sind, wenn Wrestling-Ligen veranstalten ist, wenn du bei einer Hochzeit beiwohnen musst. Aber wenn ich dich eins noch fragen dürfte, du hast Mexiko trainiert, du hast in Europa trainiert und du hast in Amerika trainiert. Michelle, was würdest du sagen, was hast du wo mitgenommen? Wie wird in Mexiko, in Europa und Wrestling, wird da anders an die Sache rangegangen? Was ist anders? Und wenn alles gleich ist, kannst du es auch sagen.
jetzt für mich, für meinen Weg, war Europa eigentlich so die Geburtsstunde von der Leidenschaft fürs Wrestling, und das hat sich dann intensiviert. Ich denke, in Mexiko habe ich dann so richtig Feuer gefangen. Die 3 Monate da haben eigentlich auch dazu gedient, aufzuzeigen, dass ich die Willensstärke und auch körperliche Stärke dafür habe, das zu verfolgen. Und schließlich ist es dann in Mexiko natürlich auch viel mehr akrobatisch. Es ist eine andere Geschichtserzählung, die dort gehandhabt wird. Mir persönlich gefällt momentan der amerikanische Stil am besten, wo eben noch mehr mit Persönlichkeiten gearbeitet wird. Denn am Schluss bist du als Wrestler halt auch ein Produkt, und du möchtest dich ja auch unterscheiden von den anderen Produkten. Und wenn halt jeder ähnlich wrestelt oder ähnlich aussieht, macht es das natürlich schwieriger. Deswegen lege ich auch eben großen Wert auf Äußerlichkeiten, Präsentation, Promos, alles, was dich unterscheiden kann und wie du einen Mehrwert schaffen kannst, sind Pluspunkte auf einer Checkliste, die dich begehrenswerter machen als Wrestler. Und ja, so bin ich momentan auf dem Weg, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln, weiterhin gesund zu bleiben. In den sozialen Medien bin ich auf @I'mMichelleGreen zu finden, auf Facebook, Twitter und Instagram. Jedes View, Like, Follow hilft wahnsinnig, denn eben umso größer auch die Volkschaft in den sozialen Medien ist, umso stärker ist auch die Marke, die man selber kreiert für sich als Wrestler, und umso attraktiver ist man dann auch für Promoter, umso mehr ist man auch wert. Deswegen vielen Dank an alle, die mich schon unterstützen. Danke für alle, die jetzt neu dazukommen, und es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, und vielen Dank auch dir für die Zeit und dass du auf mich zugekommen bist, um ein bisschen von meinem Weg zu erzählen können.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank dir. Und erstmal das, ich hätte nämlich eigentlich sonst jetzt gefragt, ja, und damit die Leute dich auch kennenlernen, wo können sie dich finden, brauche ich bei dir gar nicht. Also ich muss sagen, sehr, sehr stark, Michelle. Und das meinte ich ja auch schon im Privaten zu dir. Du weißt halt wirklich, wie du dich verkaufen musst. Und das ist, glaube ich, bei dir ein riesen, riesen Vorteil zu vielen anderen Aktiven. Und ich will da keinen runterreden, aber du hast dir den Plan gemacht. Wenn ich über Excel-Sachen und alles drumherum nachdenke, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe selten wen erlebt, der so vorbereitet ist, seinen Traum zu leben. Und ich glaube, das ist ein Kompliment.
Danke vielmals. Ja, und also es braucht auch immer halt ein bisschen diese Geschäftsgedanken. Jetzt zum Beispiel bei Instagram ist mein persönliches Ziel, jetzt bis Ende Juni auf 10.000 zu kommen. Mhm. Und ich war bei 2.000 im Dezember. Ich habe jetzt diese Woche 3.000 geknackt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Aber das hat dann auch damit zu tun, dass ich jede Woche plane, was ich veröffentliche, dass ich vorproduziere. Und ich hatte dann auch zum Beispiel meinen Insta-Coach. Also es gibt so Leute, die schauen dann ein Profil an und sagen, ja, das hier könnte noch besser, mach das doch besser so. Weil also am Schluss ist ja niemand mit aller Weisheit schon gesegnet, noch weniger am Anfang im Business. Ich habe ein grundlegendes Marketingwissen, aber auch einfach das Ziel, möglichst ja, meinen Auftritt so zu gestalten, dass die Leute mich finden und mich sehen und so auch die wichtigen Leute erkennen, was für eine wertvolle Wrestlerin Michelle Green doch für ihr Unternehmen sein könnte.
Ich danke dir für die Zeit, die du dir auch genommen hast in deinem vollen Terminkalender. Ich hoffe, du hast noch eine schöne Osterzeit und keinen Stress in den nächsten Wochen hoffentlich. Ich danke euch fürs Zuhören und die letzten Worte eines Interviews gebühren immer dem Gast. Du kannst jetzt noch allen Menschen das sagen, was du möchtest. Du kannst sie beleidigen, du kannst ihnen liebe Sachen sagen. Die Zeit gehört jetzt dir, Michelle.
Vielen lieben Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf den sozialen Medien folgt. @I'mMichelleGreen, I-M, Michelle mit 2 L, Green, grün wie die Farbe, auch wie die Farbe des Geldes. Und insgesamt, ja, verfolgt Wrestling, genießt es, liebt zueinander. Und sonst meine Philosophie als Person ist, seine Leidenschaften zu verfolgen, sein Glück zu verfolgen und seinen Liebsten zu sagen, dass man sie lieb hat. Und ich hoffe, ihr habt ein wundervolles Jahr weiterhin und wir sehen und wir hören uns bestimmt bald irgendwo.
Danke dir, danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschö.